Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Der letzte Walzer. Beethovens Diabelli-Variationen Teil 2. Wäre einer wie Beethoven heute eigentlich noch möglich? Wie erfolgreich wäre ein Komponist wie Beethoven in unserer Zeit, der größer und revolutionärer denkt als viele seiner Zeitgenossen? Die Sehnsucht nach etwas Neuem und auch Aufsehenserregenden, wie sie bei einigen von Beethovens Auftraggebern existierte, ist auch heute noch vorhanden. Aber gibt es auch jene Bereitschaft, das Sprengen aller Grenzen tatsächlich zu ertragen und öffentlich zu verteidigen? Sind Karrieren von radikalen Künstlern wie Beethoven in einer Zeit, in der Musik zu einem Geschäft für die Masse geworden ist, nicht nur Ausnahme geworden? Natürlich ist es einfach, heute Beethoven zu feiern, und es ist grandios, seine Sinfonien, seine Klavierkonzerte zu hören, zu fühlen und sich über diese und ihren Komponisten auszutauschen. Andreas und ich, wir waren vor kurzem im Beethoven-Museum in Bonn und sind angefüllt voller Inspiration und Anregung von dieser Reise wieder zu Hause angekommen. Noch heute sprechen wir viel über dieses Museum, über diesen wunderbaren und einzigartigen Menschen, über den Menschen hinter der Musik, über Beethoven als Künstler, Komponisten, Pianisten, Denker, ja, als Querdenker. Darf man das überhaupt sagen? Beethoven als Querdenker? Ja, für mich war Beethoven ein Querdenker, denn er hat quer gedacht zu seiner Zeit. Und ich persönlich denke, es ist wichtig, dass wir querdenken. Ohne dass wir dieses Wort negativ konnotieren, sondern dass wir das Wort stehen lassen in seiner Bedeutung. Einfach so bestehen lassen in dem, was es tatsächlich meint und aussagt. Wir denken quer. Das heißt, wir denken nicht linear. Diese Welt braucht Menschen, die nicht linear denken, die Komplexität sehen, verstehen, gemeinsam ins Denken kommen, um zu verstehen, um damit Veränderungen möglich zu machen. Und ja, auf meine anfängliche Frage zurückkommend, ich denke, Beethoven wäre heute noch möglich, und ich denke auch, wir hätten ihn heute sehr, sehr nötig.
Thank you.
Vielleicht sind die Diabelli-Variationen eines der besten Beispiele für Beethovens Kompromisslosigkeit. Mit diesen Variationen hat er Musik in die Welt gestellt, für die seine Zeit noch nicht reif war. Und ich gehe davon aus, dass ihm das vollkommen bewusst war. Heute ist es leicht, diese, also seine visionäre Kompromisslosigkeit zu feiern. Im Nachhinein ist ja alles irgendwie leicht, oder? Grundsätzlich hat Beethoven sich jedoch andauernd an den Regeln seiner Zeit gerieben. Der Künstler Ludwig van Beethoven lehrt uns eine Tugend, die heute leider sehr selten geworden ist. Er lehrt uns, mutig zu sein. Zuweilen sogar kompromisslos mutig, und er bringt uns bei, dem eigenen Ideal zu folgen. Daher ist es wichtig, dass es Genies wie Beethoven gab und gibt. Nicht, damit wir sie blind verehren oder uns selbst durch sie erheben, sondern vielmehr, weil wir uns durch sie und ihre Kunst befragen können zu unserer Moral und unserer Bereitschaft des Neudenkens. Am 7. Mai diesen Jahres feierte seine 9. Sinfonie ihr 200-jähriges Jubiläum. Sie wird gespielt, der Meister geehrt und gepriesen. Doch ich denke, es ist falsch, Beethoven allein aufgrund der Schönheit seiner Musik zu feiern. Beethoven zu ehren bedeutet, die Fackel seines Mutes, egal gegen welche Widerstände, nicht erlöschen zu lassen. Die Diabelli-Variationen zeigen Beethoven auf dem Höhepunkt seiner geistigen Kraft und seiner kompositorischen Kunstfertigkeit. So sind sie nicht nur sein umfangreichster Variationenzyklus, sondern sie sind auch, oder vielmehr mehr als jedes andere seiner Werke, ein Spiegelbild seiner komplexen Persönlichkeit. Der von Diabelli vorgegebene Walzer sollte die 50 Komponisten inspirieren, ihre eigene Variation dazu zu komponieren. Sie wurden also eingeladen, sich mit einer einzigen Variation an einem Sammelwerk zu beteiligen. Dafür versandt Diabelli jedem ein Blatt mit dem eigens dafür komponierten Walzerthema, das 4/5 der Vorderseite einnahm, und das restliche Papierstück, das sollte der Variation des jeweiligen Komponisten dienen. Er sollte es beschreiben und an Diabelli zurückschicken. Beethoven wollte sich bei diesen 50 Komponisten nicht einordnen. Er wollte sich beweisen. Und dafür benötigte er nicht nur eine, sondern 89 Manuskriptseiten. Und es ist auch bezeichnend, dass der taube, weitgehend von den Einmalhonoraren seiner Verleger lebende, vorübergehend auch noch von einem bedrohlichen Augenleiden heimgesuchte Komponist ein Werk komponierte, das seinerzeit weit voraus war, das so auch nicht bestellt war und damit für den Verleger sowie auch für ihn per se merkantil keine sichere Bank war. Tatsächlich weiß man auch nicht einmal, wann das Werk uraufgeführt wurde. Dies geschah mit ziemlicher Sicherheit jedenfalls nicht zu Beethovens Lebzeiten. Thank you. In seinen Diabelli-Variationen schöpft Beethoven das Thema des Walzers nicht nur aus, sondern er sprengt es. Er nutzt alle nur denkbaren Zugangsweisen zum Thema, von der höchsten Virtuosität zum Erhabenen, Heroischen, Scheinheroischen bis hin zum Komischen, Grotesken, zum verschmitzten Humor, über Variationen und eine Fuge als Inkarnation von Klarheit und Reinheit. Rudolf Buchbinder, ein bekannter Beethoven-Interpret, geht sogar so weit, dass er das Werk mit dem Mount Everest vergleicht. In seinem Buch Der letzte Walzer schreibt Buchbinder: Wenn man sich den Diabelli-Variationen dann physisch, intellektuell und emotional nähert, wenn man die handwerklichen Schwierigkeiten bewältigt hat und auf dem Plateau dieser Komposition steht, erlebt jeder Musiker und wohl auch jeder aktive Zuhörer etwas Besonderes. Ein Gefühl tiefster Einheit mit der Musik, und das ist vielleicht ein ähnlich archaisches und authentisches Gefühl, wie auf dem Gipfel des Mount Everest zu stehen und die Augen über den Himalaya schweifen zu lassen. Seinem großen Vorbild Wolfgang Amadeus Mozart huldigte Beethoven ganz offen in der Don Giovanni-Variation Nummer 22. Mozart starb 1791 in Wien und Beethoven und er, davon geht die Musikwissenschaft aus, trafen sich vermutlich nie persönlich. So entging Beethoven etwas, was zur wichtigsten Begegnung seines Lebens hätte werden können. Ja, Mozart blieb für ihn sein unerreichbares Vorbild, wie es später Beethoven für den jungen Franz Schubert wurde. Die Diabelli-Variationen enthalten zwei Referenzen auf Mozart. Einmal die folgende Variation 22 sowie das Menuett des beschwörenden mozartischen Geistes der Variation Nummer 33, das den Diabelli-Variationen Beethovens einen verklärenden Abschluss gibt. Musikwissenschaftler gehen davon aus, dass Beethoven nie eine einzelne Variation im Kopf hatte, dass es ihm stets um das Gleichgewicht, um die Architektur und die Statik aller Variationen im Zusammenspiel ging. Es ging ihm also um Querverweise, Schleichwege, Zitate und auch Gegensätzliches. Thank you. Beethoven liebte Wortspiele, besonders wenn es um Namen ging. Und über Johann Sebastian Bach soll er einmal gesagt haben, Bach sollte nicht Bach, sondern Meer heißen. Damit meinte Beethoven die musikalische Größe, die er seinem Vorbild zuschrieb. Man muss wissen, dass Bach zu Beethovens Zeiten noch lange nicht die Bedeutung hatte wie heute. Die Bach-Renaissance hatte Anfang des 19. Jahrhunderts noch nicht begonnen und Beethoven war mit seiner Vorliebe weitgehend allein, denn Bach hatte nur innerhalb einer musikalischen Elite einen Namen. Die folgende Variation Nummer 24 ist eine reine Hommage an Johann Sebastian Bach. Der Pianist Andras Schiff wurde einmal gefragt, ob er glaube, dass Beethoven mit einem neuen Steinway glücklich gewesen wäre, und Andras Schiff antwortete, niemals. Und Beethovens erste Frage wäre gewiss auch gewesen, warum das Ding so schwarz ist, es sieht ja aus wie ein Sarg. Und Andras Schiff meinte weiter, dass Beethoven womöglich sagen könnte, warum ist die Stimmung so hoch und die Tiefe so plump? Und warum klingt alles so laut? Ich bin zwar taub, aber die Zuhörer sind es hoffentlich nicht. Und daraufhin würde man heute wohl antworten, verehrter Meister, heutzutage spielen wir die Musik in großen Sälen mit 2000 und mehr Plätzen, deshalb muss der Flügel brillant und klangvoll sein. Woraufhin Beethoven vermutlich wütend erwidert hätte, ihr Narren, glaubt ihr wirklich, ich hätte meine Klaviermusik für solch gigantische Hallen komponiert? Eine Klaviersonate ist keine Schlachtensinfonie. große Kunst ist nie leicht. Alle Welt achtet und verehrt Beethoven, besonders seine bekanntesten Werke. Man hört immer wieder gerne seine Sonaten mit den Beinamen Mondschein, Waldstein, Appassionata, die Eroica, die fünfte und die neunte Sinfonie, besonders den letzten Satz. Und diese verfestigen am deutlichsten das Klischee des heroischen Kämpfers Beethoven. Und daher haben vermutlich viele Menschen Probleme mit jenen Werken Beethovens, die nicht in diese Schublade passen. Und wir Menschen sind ja nun einmal leider Schubladendenker. Und die Diabelli-Variationen passen in keine Schublade. Vielleicht scheinen sie daher als problematisch und schwieriges Werk. Ja, die Diabelli-Variationen sind wie ein Klumpen aus feuchtem Ton, den Beethoven als Büste Diabellis überreicht bekommt, und er verformt diesen Klumpen immer weiter, sodass irgendwann Mozart, Bach, Haydn zu erkennen sind. Und irgendwann formt dieser Tonklumpen plötzlich Beethoven als universellen Künstler, in dem alle anderen Künstler aufgehen, oder als derjenige, der das Können seiner Vorgänger in eine neue Form gießt. Warum konnte Beethoven, anders als Mozart, plötzlich die Formen der Musik sprengen und so vollkommen neu definieren? Wieso war es auf einmal möglich, Konventionen hinter sich zu lassen und dafür auch noch Genie gefeiert zu werden? Wie konnte Beethoven die längsten Sinfonien schreiben und in Werken wie den Diabelli-Variationen nicht nur harmonisches Neuland betreten, sondern die Variationen an sich gänzlich neu erfinden? Beethoven war mit einem starken Charakter ausgestattet. Dazu gehörte aber ebenso das gesellschaftliche und finanzielle Umfeld einer Welt im Umbruch. Einer Welt, die sich selbst sucht und in Künstlern wie Beethoven ein Ideal ihrer eigenen Abbruchsstimmung oder Aufbruchsstimmung findet. Ein Schlüssel zum radikalen Erfolg Beethovens war sicherlich die wachsende Bedeutung des Adels und des Bürgertums am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts. Johann Sebastian Bach war noch auf das Geld der Kirche und auf seine Festanstellung in Leipzig angewiesen. Joseph Haydn auf die Zuwendung des Fürsten Esterhazy. Und bei Mozart ist die finanzielle Situation schon ein wenig aufgebrochen, aber ohne das Geld des Wiener Hofes wäre seine Karriere kaum vorstellbar gewesen. Beethoven hingegen kam mit Zuwendungen von 150 Gulden durch den Bonner Hof nach Wien. Eine Summe, die nicht einmal reichte, um die Miete im ersten Monat zu zahlen. Der junge Komponist musste also möglichst schnell neue Einnahmenquellen erschließen. Beethoven war also in Wien schnell auf Mäzene angewiesen und die kamen in der Regel aus dem Bürgertum und dem Adel. Die Bürger gewannen an Bedeutung und das wollten sie auch als Förderer der Kunst unter Beweis stellen und für ihr Geld erwarteten sie Außerordentliches. Adel und Bürgertum leisteten sich Kultur, um das eigene Bedeutungswachstum mit Pauken und Trompeten zu illustrieren. Genau dafür schien der ungestüme junge Beethoven der Richtige zu sein. Thank you. Beethoven war nie wirklich arm. Er nagte auch nie am Hungertuch. Er war im Gegensatz zu Mozart auch nie verschwenderisch. Doch sein Gehörverlust erschwerte ihm die Arbeit und die Kosten für seinen Neffen Karl, dessen Vormundschaft er übernommen hatte, waren nicht unerheblich. Zuweilen kam er daher in die Verlegenheit, Darlehen bei seinen Verlegern aufzunehmen oder sich Geld bei Freunden leihen zu müssen. Eine Situation, die dazu führte, dass er trotz Ertaubung immer kreativ bleiben musste und es sich auch am Ende seines Lebens nicht leisten konnte, sich zur Ruhe zu setzen. Auch ein Grund, warum wir heute Werke wie zum Beispiel die Diabelli-Variation haben. Über Beethovens Kindheit und deren abruptes Ende nach dem Tod der Mutter lässt sich viel erzählen, dazu gern in einem späteren Podcast. Eine feste Konstante in Beethovens Leben war die Musik. Sein Talent wurde früh erkannt und auch gefördert. Lassen wir die Ergebnisse der Neurowissenschaften, also der Gehirnforschung, einmal beiseite, ist es für mich unbegreiflich, dass musikalische Bildung heute auch politisch kaum eine Rolle im öffentlichen Diskurs spielt. Wie kann es sein, dass wir Menschen, Musik und die Kunst zu einer Entweder-Oder-Frage machen? Wie kämen wir auf die Idee zu fordern, entweder du lernst Mathematik oder Biologie? Wieso haben wir Menschen noch nicht erkannt, welche Kraft Musik in sich birgt? Wie sie uns verbindet, wie sie uns im Dialog stärkt und stützt, das Zuhören fördert und das Hinhören erst möglich macht? Ich hoffe, es ist nur ein Missverständnis und ich bin zuversichtlich, dass sich dazu etwas ändern wird in unserer Gesellschaft, im Miteinander auf dieser Welt. Und schön wäre es, wenn dieser Podcast dazu einen oder seinen Beitrag leisten könnte. Wie heißt es so schön? We will see. Noch scheinen die Diabelli-Variationen ein weithin unbekanntes und auch falsch eingeschätztes Meisterwerk zu sein, auch wenn sie von einem der berühmtesten Komponisten stammen. Grund könnte das vermutlich noch bestehende Diktum sein, bei den Diabelli-Variationen handle es sich um ein durch und durch ernstes, sperriges, unverständliches Werk, das nur von einem tauben, weltabgewandten, vom Schicksal gezeichneten, frustrierten Eigenbrötler erfunden werden konnte. Beethoven scheint mit Interpreten und Zuhörenden Katz und Maus zu spielen. Er lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Beide, das heißt also die Interpreten und die Zuhörenden, wobei ich mal ganz offen lassen will, wer Maus und wer Katz ist, müssen sich auf diese Herausforderungen einstellen. Und es lohnt sich. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de. Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besuch.